Prost Punk.
Prost Punk.
Der Post Punk Podcast.
Geschichten über einen Sound, der die Musik veränderte.
Von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 86. Zillo, das Independent Musikmagazin der 90er. Zwischen wichtig und peinlich.
Prost Punk. Und das zu einer Folge unter dem Motto Unverhofft kommt oft. Denn auf das heutige Thema wären wir beide vielleicht nie selbst gekommen. Aber es gibt ja unsere Zuhörer. Und in diesem Falle Sascha Hohenfeld aus Hannover, der hat uns nämlich nicht nur das Bier für diese Folge geschickt und gespendet, sondern das Thema gleich mit. Er hatte nämlich eine Idee und wie ihr wisst, wenn man Bier schickt und Themenideen und wir können mit der Themenidee was anfangen, sind wir uns nicht zu schade, was draus zu machen.
Wir haben uns in gewisser Weise bestochen.
So, Marc, das Thema ist?
Das Thema ist das Zillow-Magazin. Jetzt habe ich zu dem Magazin eher ein sehr schwieriges bis gespaltenes Verhältnis. Aber Lars und ich haben dann noch festgestellt, dass das eine Folge hergibt.
Wir können da eine Menge drüber erzählen.
Ja, also ich habe es ja nur wirklich ein halbes Jahr gelesen. Aber wir bedanken uns erstmal für das Bier aus Hannover.
Genau. Sascha ist unser Dank sicher und er hat uns geschickt zwei Sorten. Und eine davon trinken wir in dieser Folge und die andere in der nächsten. Deswegen verraten wir Sorte Nummer 2 jetzt noch nicht. Es ist aber auch eins aus Hannover. Heute trinken wir Lindener Spezial.
Und Lars hat mich eben schon aufgeklärt, dass Linden nicht gleichbedeutend mit Hannover ist.
Linden ist ein Stadtteil von Hannover und die Leute, die dort wohnen, die Lindener, die sind Lindener und keine Hannoveraner. Jemand, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe und der dort lebte und den ich auch mal besucht habe und der mit mir mal durch die Lindener Kneipen gezogen ist, der hat mir das so erklärt. So, jetzt machen wir das mal auf.
Also, das ist so meine liebste Flaschenform für diese kleinen Bierchen.
Wenn Hannover ist Spezielles, steht ja hier.
Wenn die so einem Stubbi daherkommen.
Ja.
Es liegt einfach anders in der Hand. Machen wir nochmal wieder.
Prost, Dank.
Ja, auch gut.
Ich würde jetzt sagen, es ist natürlich ein typisches Pilz, aber es ist nicht so super herb, aber süffig auf jeden Fall. Apropos also, Bier.
Ja.
Wir haben ja auch in der vorvorangegangenen Folge, haben wir
jetzt verwirrst
über die deutschen Elektropioniere. In dieser Folge haben wir Bier getrunken, das uns unser Hörer Klaus Marschall geschickt hat, nämlich Bier aus Soest. Und wir haben über die Aussprache von Soest gerätselt, weil sich Soest ja mit OE schreibt. Lagen aber letztendlich richtig, also es heißt nicht Soest, sondern Soest. Und dann hat sich noch jemand bei uns gemeldet, quasi über den Klaus, weil der Klaus ja ein Buch schreibt, über einen anderen Klaus, nämlich den Michael Klaus, ehemals KFC. Und dann Belphegor unter anderem, Weggefährte von Tommy Stumpf. Auch er hat sich unseren Podcast über die deutschen Elektropunk-Pioniere angehört. Und es war ihm wichtig, darauf hinzuweisen, dass Chrislo Haas damals der Gott der Sequenzer war. Erst bei Daft und dann bei Liaison Dangereuses. Das hat der Mike Klaus immer wieder betont. Chrislo Haas, Sequenzer-Gott.
Ja, so. Der mittlerweile leider auch schon verstorben
genau.
ist.
Und alle anderen hätten nur von ihm gelernt bzw. bei ihm abgeguckt. Aber das haben wir dann an dieser Stelle auch nochmal klargestellt.
So sieht's aus.
Und jetzt zum Zillow-Magazin.
Soll ich mal anfangen, wie ich dazu, also wie ich
Fang
das,
mal an.
Nein, also, ja, ich meine, gegründet 1989 vom auch leider mittlerweile verstorbenen, Rainer Easy Ettler.
Ja.
In Lübeck. Eigentlich so als kleines Fans.
Er hat ja einen Club dort gehabt.
Ja.
Eine Disco.
Zillow.
Namens Zillow und hat das sozusagen erst als A5-Heft für diesen Club veröffentlicht, als Zillustrierte. 1989 schon und dann hatte er irgendwie die Idee, da ein richtiges deutschlandweit erscheinendes Independent-Musikmagazin draus zu machen.
Ja, mit der Nummer 4, also der vierten Ausgabe im Prinzip, die dann unter Januar 1990 rauskam mit The Jesus and Mary Chain auf dem Cover, hat er das dann eben mit einer Auflage von 50.000 Stück bundesweit vertrieben und hat damit, finde ich, den Zeitgeist komplett erwischt.
Ja.
Also unsere Hörer sind ja ähnlich alt wie wir. Also die wissen, wie schwierig das war, 1990 an Informationen zu diesen ganzen Underground-Independent-Bands irgendwie ranzukommen. Klar, es gab natürlich dann über das Musik-TV, also über MTV. Und da gab es noch Tele5 und so
und
Sender.
Und es gab die Sendung Ragazzi auf RTL mit Ingo Schmoll,
ja.
Wo auch teilweise Independent-Musik lief.
das war für mich ganz wichtig. Also das wurde aufgenommen und dann hatte sich das dann angeguckt.
Es gab ein paar versprengte Radiosender.
Ja, bei euch ja im Osten, ne?
Ja, bei uns gab es bei DT64 natürlich, aber ich erinnere mich an so Sendungen, nie selbst gehört, weil nicht im Empfangsgebiet gewohnt, aber die Grenzwellen mit Ecki Stieg auf Radio FFN aus Hannover, der ja diese Art von Musik, also speziell so den Darkwave, IBM, elektronische Musik, Synthie-Pop, all das, was Ende der 80er so im Untergrund hochköchelte und dann immer populärer wurde und dann sozusagen in den 90ern dann in der, wie soll ich sagen, ja, in der schwarzen Szene einfach dann kulminierte, glaube ich.
Ja, und es gab halt noch der Ball ist rund mit Klaus Walter, das habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt. Und wenn man auch jetzt das Zillow nämlich immer mit dieser schwarzen Szene assoziiert, so ist das ja auch gar nicht irgendwie erstmal richtig, weil als nämlich das Magazin rauskam, ging es eigentlich eher darum, diese gesamte Underground-Independent-Szene irgendwie abzubilden. Und man sieht das ja dann auch, ne, wenn dann halt auch eine Band wie The Jesus and Mary Jane vorne drauf ist, das ist ja jetzt eine Band, die da eben nicht großartig dazu gehört irgendwie so.
Nö, die haben ja hier, ich habe mal jetzt, das war der Flaschenöffner, ich habe jetzt auch mal bei Kleinanzeigen ein Heft gekauft nochmal, und zwar ist es die Nummer 7-8, Juli, August 1991. Und da sind eben neben, ich sag mal so, Gothic- oder Darkwave-Szene-Größen wie Fields of the Devil in the Mission und And Also the Trees eben auch so eine Band wie Camouflage zum Beispiel hier mit auf der Titelseite schon mit angeführt. Da ist ein Cover, ein Poster von Ride, der Shoegaze-Band drin, über die wir letztens auch in unserer Shoegaze-Folge gesprochen haben. Also da siehst du ja schon, also wie Marc gesagt hat, die haben schon dieses ganze Spektrum der damals angesagten Independent oder alternativen Musik von düster bis hin zu, weiß ich nicht, noisy, alles.
Auch die Pokes hatten, glaube ich, mal eine Titelgeschichte oder so. Mhm. Also es hieß ja auch, glaube ich, von der Szene für die Szene. Und die Szene war damals eben noch sehr heterogen. Und das empfand ich damals eben auch als sehr gut. Also mein erstes Magazin, das ich mir gekauft habe, war die Ausgabe Februar 1990. Und zwar bin ich da in Ingelheim in einem Zeitschriftenladen drauf gestoßen, weil halt Robert Smith vorne auf dem Cover war. Und ich war ja damals ganz großer Cure-Fan. Und ich war von diesem Magazin damals absolut begeistert. Es gab in dieser ersten Ausgabe, ich glaube, Teil 1 einer Cure-Biografie und ich glaube eine Joy Division-Biografie. Da haben wir natürlich schon mal zwei Mega-Protagonisten. Das ist aber natürlich auch klar, wenn du sowas in deinen ersten Ausgaben raushaust, holst du ja auch die Fans ab. Weil mich hat es natürlich damals abgeholt. Ich fand das halt sensationell geil. Dann war noch mit auf dem Cover, also als erwähnte, extra erwähnte Band, eine, die hatte ich auch schon mal euch mitgegeben. Und zwar M Walking on the Water. Und M Walking on the Water ist eine deutsche Folk-Punk-Band, so würde ich mal sagen. Und da sieht man ja so, wie breit gefächert die da eigentlich aufgestellt waren. Mhm. Und ich habe über das Zillow ganz viele Bands kennengelernt, die mir halt total wichtig sind. Also ich kam über das Zillow auf Psyche, ich kam über das Zillow auf Clock DVA. Das waren dann halt so Platten, die du auch dann hinten dir angeschaut hast in dem relativ umfangreichen Rezensionsteil auch, wo halt dann wirklich ganz viele Platten besprochen wurden. Und wo solltest du diese Infos ansonsten halt so groß herbekommen? Weil du hättest vielleicht noch den Musikexpress oder sowas kaufen können, nicht, oder das, ne, so.
Aber ich habe sowas halt nicht geschrieben, ne? Oder?
Die mittlerweile schon, aber damals war das sehr mainstreamig und so. Und das war halt endlich mal ein Magazin, was die Bands bedient hat oder besprochen hat, die ich eben toll fand. Also Invincible Spirit, Invincible Limits. Also ich, die Liste Pink Turns Blue,
ich hab's gerade.
Also das war endlos. Also ich bin auch dann teilweise
Philipp Boa zum Beispiel, ne?
Ich bin ja teilweise mit Kumpels nach Mainz gefahren, weil das ja so die nächste größere Stadt war, wo du halt dann eben auch mehrere Plattenläden hattest. Wir hatten ja in Ingelheim nur den einen. Einfach nur 5 Platten aufgeschrieben, durch die ich auf das Zillow kam und dann halt eingekauft. Also das war schon, sagen wir mal, als Wegweiser total wichtig.
Also man kann das, glaube ich, aus heutiger Sicht gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig, welchen Stellenwert das Magazin damals hatte. Denn diese Art von Musik und auch die Fans dieser Musik waren ja quasi gerade so im erstarken, nenne ich es jetzt mal so. Also diese Szene bildete sich, wurde größer. Wir hatten die Wiedervereinigung, beziehungsweise die dann ja 90 dann vollzogen wurde. Das heißt, mit den ganzen entsprechenden Fans und der ganzen Zielgruppe aus dem Osten, die kamen dazu. Parallel hat sich ja in Leipzig quasi die Clique gebildet, die, glaube ich, 92 das erste Wave-Gothic-Treffen organisiert hat. Das war ja damals in diesen analogen Zeiten die einzige Möglichkeit, eben an diese Informationen ranzukommen. Also das zum einen, du konntest dich als Fan, konntest du dich informieren, welche Platten kommen raus, von welchen Bands, welche Band geht auf Tour und spielt vielleicht irgendwo bei dir in der Nähe. Kleinanzeigenmarkt, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal gesondert drauf. Also du konntest irgendwie CDs verhökern oder kaufen, konntest Bekanntschaften treffen oder Bekanntschaften machen, was, glaube ich, für so ein paar versprengte Gruftis, nenne ich jetzt mal, die in ihrer Provinz vielleicht der Einzige oder die Einzige waren und nach Seelenverwandten suchten, war das natürlich auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Und dann natürlich, was der Rainer Easy Edler ja auch sehr schnell gemacht hat, deutsche, junge, aufstrebende Bands zu fördern, indem er eben nicht nur über die geschrieben hat oder schreiben lassen hat in dem Heft, sondern auch schon die Compilations, die Cillo Mystic Sound Sampler rausgebracht hat.
Das war halt schon nach meiner Zeit, aber um da nochmal ganz kurz reinzukrätschen, ja. Sowas wie M Walking on the Water,
ja.
Ist ja auch eine deutsche Band und die halt so in einem Atemzug mit Joy Division und Cure zu nennen, da sieht man halt schon, dass es hier tatsächlich darum ging, eben auch die lokale Szene irgendwie zu stärken und das war schon eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination.
Ich glaube, genau, und am Anfang war eben auch dieses reine Szene-Denken noch nicht so da, also es war eher so dieser gesamte Independent-Kosmos. Die Entwicklung, die es dann genommen hat, ging ja eher so Richtung schwarze Szene, so dass das Magazin dann ja sozusagen so das Zentralorgan, nenne ich es jetzt einfach mal, wurde, bis dann andere Zeitungen mit derselben Ausrichtung dann auf den Markt drängten, sich das dann alles so ein bisschen verteilte und Cillo dann ja auch Marktanteile verlor. Easy starb 1997 schon, dann ne, übernahmen andere das Heft und also für uns, ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß, bei mir war es ein Kumpel, der irgendwann mal, ich gehe mal davon aus, es muss dann ja irgendwann im Herbst 90 gewesen sein, also nachdem wir dann die D-Mark hatten, mit so einem Heft dann auch mal ankam. So. Und dann haben wir das auch mehr oder weniger regelmäßig gekauft. Also man ist dann immer an den Kiosk gegangen und hat geguckt, was ist drauf, sind es irgendwelche Bands drin, die einen interessiert. Wenn ja, hat man es gekauft, wenn nicht, auch nicht. Ich war ja später auch jahrelang dann noch Abonnent. Aber wie gesagt, das war für uns dann auch, das war so der Kompass. Was kommt neu raus? Was interessiert dich? Wo könnte man mal reinhören? Wobei das ja schwierig war, weil es zu der Zeit in Stralsund keinen Plattenladen gab, wo man diese Sachen kaufen konnte. Beziehungsweise man konnte sie dann vielleicht bestellen, aber dann musstest du sie auch kaufen. Ne, das
einfach ja, das ist sowas.
Bestellen, anhören, nee, gefällt mir nicht, behalten, man, mal ging ja nicht.
Kann man sich auch wirklich schwierig heute vorstellen. Wir hatten es ja schon mal auch mit diesen dicken Katalogen von diesem CD-Center oder wieder
Disc-Center. Mit dem Krokodil drauf.
Klar, dann hast du dann so die vollmundigen Beschreibungen in diesem Katalog gelesen und daraufhin musstest du dir dann irgendwie den Sound ausdenken. Da war es dann doch geiler, wenn man beim Cillo halt dann eine ausführliche Kritik dann da auch mit Referenzen und sowas dann gelesen hat, weil man dann halt schon wieder eher wusste, ah, das könnte dann eher was für mich sein, als wenn du halt nur so eine kurze Anzeige in einem Katalog siehst, die ja das Produkt verkaufen wollen. Wobei ich halt sagen muss, ich habe es tatsächlich nur, ich würde mal sagen, ein Dreivierteljahr gelesen. Also bei mir war dann so Herbst 1990 hat sich's dann ausgezillot, weil mir das dann nämlich schon relativ schnell zu sehr in diese schwarze Szene abgedriftet ist.
Ja.
Ich fand die ersten Jahre irgendwie, also die ersten Ausgaben irgendwie ziemlich cool. Ich habe tatsächlich sogar über das Zillow so Manchester-Bands wie die Happy Mondays und sowas
kennengelernt. Ja, über sowas auch, haben die auch geschrieben, ja.
Auch die ersten, meine ersten Eindrücke von Ride habe ich tatsächlich von der Cillo. Und das fand ich halt irgendwie ziemlich cool. Und dann halt schon fand ich so nach ein paar Monaten hast du dann gemerkt, wie das immer mehr so in diese dunkle Ecke irgendwie so abdriftete und wie immer mehr deutsche Gothic-Bands, Elektro-Gothics da halt so immer wichtiger wurden. Und das hat mich dann nicht mehr abgeholt, weil das nicht mein Stil ist.
Mhm.
Also ich weiß noch, dass dann Bands wie Das Ich oder Goethes Erben dann auf einmal wirklich so mega dicke Artikel hatten. Und ich habe dann da nur reingelesen und ich habe mir nur diese Figuren angeguckt. Und das hat mich eher angeekelt, als dass ich das irgendwie gut fand. Ich habe dann tatsächlich auch mal natürlich da reingehört, irgendwie im Plattenladen. Ja. Ich konnte aber auch mit der Musik nichts mehr anfangen. Also die einzigen nochmal, die damals irgendwie, sagen wir mal, in diesem ganzen Kontext relativ bekannt wurden und die ich auch ganz gut fand, das waren tatsächlich die Lakaien. Also ja. Deine Lakaien fand ich gut, weil das hat mich so ein bisschen irgendwo so an Synthie-Pop-Sachen erinnert. Ich fand auch die Invincible Spirit noch ganz in Ordnung. Die Invisible Limits haben mir sehr gut gefallen. Aber wenn es dann eben so richtig typisch Bondage, Lack, Leder, Gruft, Kackmäßig wurde, da habe ich dann dicht gemacht und dann habe ich das auch nicht mehr gekauft. Also ich bin dann tatsächlich im Herbst dann umgeschwungen vom Zillow auf Specs.
Ich weiß gar nicht, wie das kam. Also das, ich habe ja schon den Sampler angesprochen. Ich habe ihn nämlich mal hier, also den ersten German Mystic Sound Sampler, so heißt der richtig. Der ist von 1990 auch schon.
Ja, das habe ich nicht so mitgenommen.
Und der Easy Adler als Herausgeber und glaube ich Chefredakteur, der Bayern-Rocker, ne? Der war ja in den 70er Jahren in der Hamburger Rock.
Aber gut eigentlich, was hier so drauf ist. Ja. Das meiste ist eigentlich schon ganz ordentlich.
Marc hat sich gerade die Tracklist, wir kommen gleich drauf, angeguckt. Also Easy Adler war ja in den 70ern irgendwie in der Hamburger Rocker-Szene aktiv, hatte ja in Hamburg auch, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, warte mal, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle. Er hatte Anfang der 80er Jahre eine Hardrock-Disco dann in Hamburg übernommen, hat die aber relativ bald schon wieder hingeschmissen und ist dann nach Lübeck gegangen, wo er dann halt die Disco Zillow eröffnete, am Anfang schon erzählt. So wie er jetzt selber zu dieser, ich sag mal so als Ex-Rocker zu dieser Musik stand oder ob er, wie Marc auch schon gesagt hat, einfach nur so den Geist der Zeit irgendwie erkannt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls kommt dann 1990 der erste German Mystic Sound Sampler, denn nicht so hieß er damals nämlich noch, raus. Und da sind dann aber auch wirklich gleich so die Granaten drauf. Das geht los mit Love Like Blood. The Fair Sex, da ist Malaria drauf. Girls on the Glass sind drauf. Project Pitchfork sind drauf. The Invincible Spirit. Pink Turns Blue. Tommy Stumpf. Dass ich dein Lakai. Also das liest sich ja schon wie das Who's Who der damaligen noch jungen, aufstrebenden Düster-Musikszene. Teil 2 ließ ja nicht lange auf sich warten, habe ich auch hier. Mit Escape with Romeo. Somebody. Madre del Vizio könnte man kennen, Dance or Die. No More, Arts and Decay. Und so weiter.
Dance or Die, wie cool, dass du jetzt da drauf kommst.
Weil ja. Und hier steht's drauf, Zusammenstellung, Rainer Easy Adler. Mhm. Also er hat sie zusammengestellt. Aber diese CDs haben mich damals wirklich in Ehrfurcht sozusagen vor der Stereoanlage niederknien lassen, weil das war nochmal alles. Das hat nochmal alles, was ich bis dahin an Düstermusik gehört habe, von Cure oder den Sisters oder so, weit, weit, weit in den Schatten gestellt. So, und das hat meine Ohren dann wirklich so für diese Art von Musik geöffnet und dann, glaube ich, auch maßgeblich dazu beigetragen, dass ich dann in den 90ern zum Goth wurde.
Bei mir ja? War es halt genau umgekehrt, ja. Weil ich mochte Darkwave bis hin, sagen wir mal, zu so IBM-Gedöns. Ich fand auch Dance or Die, fand ich irgendwie cool, wie das nach vorne ging und so. Ja. Wir hatten uns ja auch schon darüber unterhalten, auch über Tommy Stumpf. Also diese deutschen Elektro-Punks, die dann aber auch so ein bisschen düster wurden, das fand ich schon in Ordnung. Also wenn das nach wie vor nach vorne ging, ja, wenn du vorher Frontline Assembly und Front 242 gehört hast, natürlich kannst du dann auch damit was anfangen. Aber das war dann eigentlich schon so der Rand dessen, was ich gut fand, weil ich habe natürlich auf der anderen Seite eben auch die englischen Shoegazer gehört, ich habe viel Manchester gehört. Ich war damals ja mega großer schon New Order Fan. Ich fand Folk gut, also sagen wir mal die Folk Punks eben, The Man They Couldn't Hang, ja. Folk Brooks und wie sie alle hießen. Ich hatte einen sehr heterogenen Musikgeschmack, was das irgendwie anging. Genau dann das, was, sagen wir mal, hinter so Bands wie eventuell noch The Fair Sex und sowas kam, das mochte ich dann nicht mehr, weil das war mir zu plakativ, das war mir zu nischig und das ging mir auch zu sehr in so eine Style-over-Matter-Richtung, wo man dann das Gefühl hat, ich meine, wenn du dir damals die Jungs und Mädels von Das Ich oder Goethes Erben angeguckt hattest, ja, wie die alleine auch schon aufgetreten sind, ne, und das war schon überhaupt gar nicht mehr so mein Ding. Wie gesagt, die Lakaien fand ich noch okay, weil auch eben, wir haben uns ja schon über die unterhalten, die Musik ist einfach auch irgendwie gut gemacht und die holt dich auch ab und da wird aus den Synthis eine Menge irgendwo rausgeholt und das war für mich wie so Synthie-Pop 2.0, weil es eben irgendwo ein bisschen opulenter und anspruchsvoller war und das ging alles noch, aber wenn es dann so eine gewisse Hürde übersprungen hatte, dann war es halt nicht mehr meins und dann hast du dann dich irgendwie nicht mehr abgeholt gefühlt und dann hast du diese Szene auch ein bisschen mehr von außen beobachtet und dann hast du gemerkt, wie spezialisierter das immer wurde und wie wenig diese Szene noch von außen noch irgendwie Einflüsse so an sich rangelassen hatte. Das war dann auch so eine Scene that celebrates itself. Ne? Du hattest das Gefühl, das ist eine eigene Subgenre irgendwo geworden, was das Zido da so mitkreiert hat. Und das fand ich dann halt irgendwo schade.
Die haben natürlich dadurch, wie ich schon gesagt hatte, für die Bands war das ja schon natürlich ein riesengroßer Push.
Logisch.
Wer weiß, was aus einigen dieser Bands geworden wäre, ohne Zillow und ohne diese Compilations. Ich habe ja später, als ich dann selber dann im musikjournalistischen Bereich tätig wurde, mit vielen Protagonisten dieser Bands ja auch gesprochen und Interviews geführt und so weiter. Und immer wenn das Thema auf Zillow kam und auf diese Zeit, haben die immer erzählt, wie wichtig ihnen das war und wie froh sie gewesen sind, dass es dieses Medium gab und wie sehr ihnen das damals geholfen hat, auch eine überregionale Bekanntheit zu erlangen. Aber klar, es hat natürlich auch zu dieser Nischenbildung geführt. Der Begriff neue deutsche Todeskunst, der damals in diesem Zusammenhang ja auch aufkam, speziell für diese Bands wie Goethes Erben und Das Ich, der ja auch immer angeblich von einem Zillow-Redakteur geprägt worden sein soll. Aber das ließ sich dann irgendwie auflösen, wie immer so oft, wie wir es mit so Begrifflichkeiten haben, Stichwort neue deutsche Welle. Ursprünglich kam der Begriff von einem gewissen Horst Braun, der war Toningenieur, bei dem Label Dance Macabre, das ist das von Das Ich, das Label, und der hat diesen Begriff im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Band Relatives Menschsein, die damals auch recht populär war. Also ich sag mal so eher, also deutschsprachige Endzeitlyrik, Todeslyrik, musikalisch eher experimentell, expressionistisch. Die Bands selber haben den Begriff eigentlich eher gescheut wie der Teufel des Weihwassers.
Ja, war das so?
Ja, ja, okay. Die konnten damit ja, nicht. Der hat
auch,
sich ja auch nicht lange gehalten.
Klingt auch so abgehoben.
So aufgesetzt, irgendwo. Ja, genau.
Aber was mir jetzt auch in dem ganzen Zusammenhang einfällt und was du vorhin auch schon gesagt hast, die Kleinanzeigen. Ich muss mal auf diese Kleinanzeigen gehen. Auch hier verstehe ich die Wichtigkeit des Zillow, weil du hast es vorhin schon angesprochen. Wenn du, sagen wir mal, in Ingelheim sitzt oder in Buxtehude oder sonst irgendwo, vielleicht sogar in noch viel kleineren Ortschaften, wie willst du dich vernetzen? Und da war natürlich diese Kleinanzeigen-Geschichte war halt sau wichtig. Das glaube ich auch. Ja. Also selbst ich, als ich neu nach Darmstadt dann gezogen bin, habe dann auch erstmal eben über das Zillow jemanden angeschrieben, habe gemeint, du sag mal, wie sieht denn das hier aus? Ich brauche Plattenläden. Wo kannst du mir empfehlen? Und dann bekam ich auch prompt irgendwie Antwort. So, kannst dahin gehen, aber ich würde das empfehlen. Also das war total cool, weil man hat dann irgendwie so auf Gleichgesinnte halt dann auch getroffen. Nur es ging dann sowas von Rapzap, fand ich, eben in so eine total durchgeknallte Richtung. Also meine Kumpels und ich, wir haben uns ja dann teilweise abends einen riesen Spaß draus gemacht, indem wir einfach diese Kleinanzeigen gelesen haben, weil das war halt dann genau das, wo ich dann halt auch so diese Musik mit assoziiert habe. Weißt du, so dieser düster romantische Flachwichs, also dieses düsterer Vampirlord sucht seine, was weiß denn ich, Vampirbraut zum Beißen oder sowas. Lebe gerade in meinem düsteren Schloss, ja, so voll blumiger Bullshit, der dann da irgendwo. Es tut mir leid, wenn da draußen jetzt Leute sind, die selber sowas verfasst haben. Aber also für uns war das eher so wie so eine Realsatire. Und das fand ich dann echt total übertrieben. Und da dachte ich, was sind denn das hier für Leute? Also wer ist das denn? Also was was schreiben die denn da für eine gequirlte Kacke? Was soll das denn überhaupt? Und die lesen das Magazin und die hören diese Musik. Und das hat das dann irgendwie für mich alles so total nicht mehr les- und hörbar gemacht.
Ich habe hier...
Hast du noch ein paar schöne?
Nee, leider nicht. Das Kuriose ist, was mir zum Thema... Es gibt natürlich die Bekanntschaften und Grüße. Es gab aber ja auch, wie ich schon vorhin sagte, Verkauf, Tausch, also CD
hin und her. Alles super, logisch.
Als ich mir jetzt diese Zeitung bestellte und dann diesen Kleinanzeigenteil aufmachte mit der ersten Seite, die mit der Rubrik Verkauf und Tausch beginnt, bin ich auf eine Anzeige gestoßen, weil sie inmitten der relativ langen und großen Anzeigen die textlich kleinste ist. Und die heißt Verkaufe menschliches Skelett. In Klammern natürlich Kunststoffnachbau. Also sowas gab es da eben auch. Du konntest da eben auch Särge und jegliches Bestattungszubehör ergattern. Ein Aspekt zu dem, den du gesagt hast, oder ich auch schon ansprach, wenn du in der Provinz wohntest und Anschluss gesucht hast. Hier haben ja auch die ganzen damaligen großen, bekannten Szeneclubs und Diskotheken inseriert mit ihren Veranstaltungen. Wann ist Disco? Hm. Wann spielt da vielleicht eine Liveband? Also auch das war ja wichtig, zu gucken, wo kann man mal hinfahren, weil man wusste, wenn man dann da sich hinbegibt, da trifft man dann die Gleichgesinnten unter anderem. Ich habe damals, das war aber schon später dann, das war dann, keine Ahnung, 93, 94 oder so, im Zillow eine Anzeige des damaligen Modeausstatters, Grufti-Modeausstatters Extra Underground Fashion aus Karlsruhe eine Anzeige gesehen. Hab mir daraufhin den Katalog von denen bestellt und da dann meine ersten, sag mal so, richtigen Grufti-Klamotten dann geordert, weil vorher gab es irgendwie nur schwarze Jeans, schwarze T-Shirts, schwarze Pullover aus dem New Yorker oder so, weißt. Mhm. Also auch was das anbelangte, war das damals
eben
wichtig. Also das alles untermauert nochmal die Bedeutung dieses Hefts. Festivals. Ne, Zillow fing dann ja an, 93 seine eigene Festivalreihe aufzubauen. Du warst ja auf keinem.
Nee,
weil es sich nicht mehr abgeholt hat.
Das war nicht meine Musik.
93 und 94 waren die Festivals in Durmesheim bei Karlsruhe, 95 in Rüsselsheim. Und ab 96 waren sie dann in Hildesheim. Und das war dann damals von Stralsund aus eine Entfernung, wo man sagen konnte, okay, da lohnt es sich hinzufahren. Und von da an bin ich ja jedes Jahr hin. Und ich kann mich noch gut an das erste Zillow erinnern. Da haben zum Beispiel Rammstein gespielt. Irgendwie nachmittags um 4 im gleißenden Sonnenlicht. Da hat eine Band wie die Walkabouts zum Beispiel haben da gespielt. So eine amerikanische Folk, Independent Folkband. Inchies haben gespielt, Inch Bocktables haben da gespielt. Obwohl natürlich auch, ich sag mal so, das große 70% der Bands schon eher so grufti Gothic Bands waren und 30% dann eher so den Indie Alternative Bereich dann abgedeckt haben. Aber auch das wichtig, weil es war natürlich auch für diese Musik eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Festival in Deutschland. Es wurde ihnen ja der Schneid abgekauft, weil FKP Scorpio das ja übernommen hat. Die haben es dann ja in Meraluna umbenannt ab 2000. Zillow hat dann ja nochmal versucht, losgelöst davon, unter seinem Namen wieder das Festival an anderen Orten weiterzuführen. Und das war dann noch dreimal, 2001 in Losheim am See im Saarland, 2002 am Flughafen Hahn in Hunsrück und 2004 auf der Lorelei. Und das war dann aber das letzte Mal. Was ich auch immer cool fand am Zillow waren die Comics, speziell die Dead-Comics.
Ja, das habe ich leider auch mal
am Anfang die kamen erst auch, ich hätte das aus dem Kopf gar nicht mehr gewusst. Ich hätte gedacht, die gab es schon immer, aber die gab es erst, habe ich jetzt nachgelesen, erst ab 95 waren die tatsächlich erst im Heft.
Die haben sich ja selber, ich habe das auch jetzt nur leider gelesen, weil ich das ja selber nicht mehr zu dem Zeitpunkt gekauft habe. Aber das ist ja schön, dass man sich über die eigene Szene dann auch ein bisschen lustig macht.
Ja, und ich hatte sogar einen großen Dead-Heckscheibenaufkleber damals auf meinem alten VW-Bus.
Ja, wie cool.
Ich habe aber leider kein Foto mehr gefunden, wo man den richtig sieht. Also wenn, dann sieht man es immer nur so ein bisschen aus der Ferne.
Aber das ist auch ein Anzeichen dafür, wie omnipräsent dieses Magazin damals war. Aber halt natürlich nur eben so in dieser Szene.
Gab's auch T-Shirts von Dad. Gab's auch, ja. Ja, und gibt's ja schon seit 10 Jahren nicht mehr. 2014 abgebrannt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
und dann halt nicht mehr... Sie haben es nicht mehr hingekriegt, dass dann halt wieder... Aber ich habe die Zeit war auch
um. Die Zeit war rum damals. Und ich meine, ich war ja zu der Zeit auch schon lange kein Leser und Abonnent, schon gar nicht mehr. Sie haben, und zwar ging das schon ab den späten 90ern los, also 1997 ist ja Easy Adler gestorben und ein gewisser Joe Asmodo hat ja die Chefredaktion übernommen für eine gewisse Zeit und dann, glaube ich, ein Dominik Winter, glaube ich. Und da ging ja schon, oder andersrum, zeitgleich haben ja andere Magazine den Markt auch ergriffen und gesehen, da gibt's eine Zielgruppe und haben dem Zillow die Marktanteile abgegraben, also Orkus, Sonic Seducer zum Beispiel, die es ja beide bis heute auch noch gibt. Weil ich es mir nochmal aufgeschrieben habe, allein, du musst ja auch mal überlegen, das Zillow hat zu Hochzeiten eine Auflage von 70.000. Der Orkus kam 96 auf den Markt, Sonic Seducer 94. Beide eine Auflage zwischen 50 und 70.000. Und dann gab es noch das Gothic Magazin ab 93, was aber nur alle 3 Monate erschien. Das hatte eine 48.000er Auflage. Und jetzt addier das mal zusammen. Da bist du locker mal jetzt abgerundet bei einer Auflage von 200.000 Zeitschriften pro Monat in Deutschland. Für eine Szene, die aus wie vielen Leuten besteht, ist doch klar, dass die sich gegenseitig kannibalisieren. Und dass da irgendjemand jemand auf der Strecke bleibt. Zillow ist dann so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, hat sich dann wieder nicht mehr ganz so stark auf die schwarze Szene fokussiert, sondern ist wieder mehr Alternative-mäßiger geworden, also hat wieder mehr Musik auch aus anderen Bereichen zugelassen. Aber irgendwie, glaube ich, ist das Schiff einfach gesunken dann so nach und nach. Ich glaube, dass dann dieser Brand wirklich nur noch so, der ist jetzt ein schlechtes Bild, aber der ist fast zum Überlaufen gebracht hat, so, das wollte ich sagen. Die hatten dann ja noch so ein Mittelalter-Szene-Heft parallel noch rausgebracht, weil das ja so eine Musik war, die ja auch dann in den frühen Nullerjahren so geboomt hat. Medieval, auf jeden Fall hieß das Heft. Und das war dann für mich schon so ein qualitativ inhaltlich schleichender Niedergang. Dann ging das ja los mit diesen CD-Beileger, jedes Heft, was ja hatten die anderen zwar auch teilweise, hat das Heft natürlich teurer gemacht, dass jeden Monat irgendwie so eine olle CD dabei gehabt, in so einem dünnen, knittrigen Umschlag, wo in meinen Augen zu 90% aber nur Dreck drauf gewesen ist. Und als ich dann noch gehört habe von einem befreundeten Musiker aus Rostock, dass diese CDs gar nicht kuratiert waren, sie haben sie immer so verkauft als Empfehlungen und so.
Nee, das macht das Plattenlabel dann.
Ich musste sie bezahlen, ja. Weil er wollte nämlich mal mit seinem Musikprojekt darauf und musste dann einen nicht ganz so niedrigen, dreistelligen Betrag für bezahlen. Außerdem fand ich, war es nachher auch, was so die Artikel anbelangt, ist, war mir einfach zu unkritisch.
Wobei das Gefühl hatte ich ja schon von Anfang an gehabt, was ja auf der einen Seite auch positiv war, dass da Leute mit einer großen Begeisterung für die Musik drüber geschrieben haben. Mhm. Aber wenn du mit einer großen Begeisterung über irgendwas schreibst, also wenn du im Prinzip Journalist oder Redakteur und Fan bist, ist immer sehr, sehr schwierig, weil einem da teilweise der Abstand dann halt auch
das
fehlt.
Stimmt, aber
das hatte ich bei denen von Anfang an eigentlich das Gefühl, dass dem so ist.
Auch das kann ich sagen, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie mutmaße oder mir ausdenke. Die Labels haben einfach immer einen größeren Einfluss auch auf die Hefte genommen. Das wird bei den anderen, wie sie alle heißen, Orkus, Sonic Seducer und so, auch nicht anders sein. Also als ich damals ja selber meine Fansigns rausgebracht habe, da hat mir mal eine gut befreundete Berliner Promoterin gesagt, die quasi eine eigene Promoagentur damals hatte, dass speziell auch so die Titelseiten verkauft werden. Also wenn Band XY auf dem Titel vom Zillow drauf ist, dann ist das zwar nicht, steht da zwar nicht Anzeige drüber, aber trotzdem fließt da Geld. So, und im Gegenzug kriegt diese Band dann eine entsprechend große Titelstory im Heft. Also, ne, das ist so ein Nehmen und Geben zwischen Plattenindustrie und den Zeitschriften. Genauso ist es, wenn du da schlecht schreibst, wenn du da eine Platte zerreißt oder irgendwie die Band schlecht machst.
Kannst du ja nicht machen. Kannst du ja nicht die Hand absägen, die dich da irgendwo
füttert. Genau, dann schalten die keine Anzeigen mehr bei dir im Heft und so. Aber ja, alles in allem war dann auch irgendwie für mich die Zeit dann rum. Und die anderen sind aber nicht besser. Wie gesagt, ich habe auch Sonic Seducer gelesen, ich habe auch Orkus gelesen. Die Zillow wird ja immer dann so in ihren letzten Jahren noch immer mal gerne so als Grufti Bravo verschrien. Die anderen sind kein Deut besser.
Ja, das kann ich jetzt alles nicht beurteilen. Ich denke halt nur von wegen Zenit überschritten. Der komplette Musikjournalismus ist natürlich auch durch die Mega-Verfügbarkeit der Musik immer weiter ins Abseits gerückt. Also das funktioniert einfach nicht mehr. Die Leute informieren sich übers Netz. Von daher war, glaube ich, auch so die Zeit des Musikjournalismus mehr oder weniger dann halt auch in dieser Art und Weise oder dieser Form vorbei.
Du hast ja schon was ganz Richtiges gesagt. Es war quasi Informationsquelle Netz. Also wir kommen dann natürlich auch in die Zeit rein, wo das Internet dann immer mehr an Bedeutung gewann und Stichwort Zeitschriften sterben. Klar, das hat natürlich sicherlich neben der Konkurrenz auf dem Printmarkt auch noch mit dazu beigeholfen, dass die Zillow eben den Anschluss verloren hat. Vielleicht wurden da auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen.
na gut, dann die Szene, die so ein bisschen immer dann noch nischiger wird oder auch irgendwie so als Massenbewegung an Relevanz verliert.
Ja,
ja klar. Interessant fand ich jetzt auch, dass der Zillow-Verlag ja ein eingetragener Verein war und dass die ja im ersten Jahr mega hammerhart Schulden gemacht haben, weil sie, was ja auch total geil ist und total fair ist,
ja,
versucht haben, das Ding zum Selbstkostenpreis im Prinzip an den Mann zu bringen, mhm, und für ein ganz faires Teil, also das, oder für einen ganz fairen Preis. Das erste Zillow, was ich mir gekauft habe, meine ich, hätte sogar noch 3,80 gekostet. Später war man dann irgendwie bei 4 Euro.
Ich muss mal gucken,
was dann, hat das dann, Ding dann ich mal früher gekauft?
4,80.
Der war auch nicht D-Mark, war noch keine, genau. Aber sie haben das so sukzessive dann immer ein bisschen mehr verteuert, aber ja, es ist natürlich dann trotz allem, fand ich, so ein fairer Taschengeldpreis, auch wenn man weiß, was die im Endeffekt dafür bezahlt haben, mhm, dass man nach einem Jahr schon Schulden in einer sechsstelligen Höhe angehäuft hat. Das heißt, wurde schlecht gewirtschaftet, bedeutet aber auch, dass man halt das nicht an die Leser abwälzen wollte. Also finde ich eine sehr faire, ja, Art und Weise, so ein Magazin irgendwie zu machen. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Ich glaube, da ist viel
Idealismus dabei.
Ja, ne? So ich glaube, da hing auch viel an der Person von Rainer Easy Edler. Das bisschen, was man an Informationen über ihn rausfindet, ist ja, er muss wohl schon ein sehr spezieller Typ gewesen sein, ein ziemlicher Eigenbrötler, jemand gesagt, der auch gesagt hat, ich möchte das so und jetzt machen wir das auch so. Aber er hat wahrscheinlich trotz alledem ein glückliches Händchen halt eben auch gehabt. In meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung ist nach seinem Tode hat das Zillow halt eine Entwicklung genommen, die dann halt in diesem...
Fehlt im Prinzip die Seele des ganzen Konstrukts, ja, dann genau, da so irgendwo, ne? Er hatte eine Vision und irgendwie, ja, das hatte
wunderbar funktioniert. War sein Baby, ne?
Gut, ja, gut. Wir können mal ein bisschen zusammenfassen. Also es war für mich 1990 die erste Ausgabe, die ich mir dann gekauft habe mit Robert Smith drauf, Februar 90, war echt eine Offenbarung. Also und dann liest du da halt diese ganzen Plattenkritiken über Platten oder über Bands, die du nicht kennst. Und auf einmal hattest du so eine Art Organ, was das alles wunderschön in einer monatlichen, kompakten Art und Weise für dich zusammenfasst. Und das fand ich so diese ersten 4, 5, 6 Ausgaben, die ich mir gekauft habe, fantastisch. Also so viele Bands, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Psyche and Also the Trees.
New Model Army, weiß ich irgendwie.
Und Clock DVA, so. The Wedding Present, also auch
ja,
sowas.
Ja, 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 deswegen Wedding Present, Ride, Pixies, sie waren ja alle, Pixies, Sugar Cubes, sie waren ja auch also alle, fanden ja auch alle statt in dem Heft.
Und dann halt eben, von daher war das für mich eminent wichtig, aber dann halt so diese Verschiebung hin zu dieser schwarzen Szene, ich habe es jetzt ja schon erwähnt, die hat mir das dann so ein bisschen verkrault.
Aber wie gesagt, diese Hardcore-Phase mit diesen genannten Bands schon mit Lacrimosa kam ein bisschen später, kann man aber auch, ist ja Schweizer, aber kann man ja auch in den Topf schmeißen, singt ja Deutsch. Ich wollte aber sagen, dass ich Goethes Erben und so. Der Spuk war ja auch relativ schnell vorbei, auch wenn die natürlich weitergemacht haben, aber so diese Hardcore, ne, das Sterben ist ästhetisch bunt, wie ja ein Album von Goethes Erben heißt.
Das Sterben ist ästhetisch bunt. Klar sucht die Kälte, gleitet vom Wind nach verborgenen Winkeln.
Die war ja auch relativ kurz und überschaubar. Das war ja irgendwie 93, 94 war das ja schon wieder rum. Und die haben sich auch musikalisch und inhaltlich weiterentwickelt.
Mit Sicherheit. So. Also, aber damals,
Gottes Tod von Das Ich auf dem, ja, ja, in der Version vom Zillow Sampler ist halt einfach eine geile Nummer.
Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist tot. Gott ist tot, Gott ist tot, Gott ist tot.
Ja, wie gesagt, mein Ding ist es so nicht.
Zu den Compilations kommt ja noch, sie haben ja hinterher, auch das war ja so ein bisschen inflationär. Also am Anfang, sie haben ja noch 2 Romantic Sound Sampler, also so eine Art Kuschelrock für die Gothic-Szene rausgebracht. Der erste ist sogar gut.
Ja.
Der erste ist sogar gut, da sind ja so Sachen wie Dead Can Dance und sowas drauf. Weißt du, das kannst du, oder auch mal so eine Gothic-Rock-Ballade. Der zweite ist schon scheiße. Und dann kamen ja hier die Zillow Club-Hits raus. Was ja auch wieder ein guter Ansatz ist, weil der Untertitel heißt die Top-Hits der Independent-Diskotheken, weil die wurden von den DJs zusammengestellt.
Also das haben wir wieder kuratiert.
Dann genau, das heißt, irgendwie pro Compilation waren es irgendwie 3 oder 4 DJs, die sich dann hier diese 12, 13, 14 Songs, die drauf sind, irgendwie geteilt haben. Aber das wurde nachher in einer Schlagzahl veröffentlicht. Also auch diese Zillow Mystic Sounds, die wir hier schon hatten. Also ich habe bis Volume 7, ich weiß nicht, wie das noch weitergegangen ist. Die Club-Hits, immer noch weiter, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge. Dann haben sie zu jedem Festival noch den Festival-Sampler rausgebracht und. Also auch da hätte ich mal irgendwann gesagt, weniger ist mehr. Und die Qualität ist durch die Masse nicht besser geworden. Weil wenn du irgendwie jedes Jahr, weiß ich nicht, gefühlt 5 Sampler rausbringst, die musst du ja auch füllen mit entsprechend qualitativer Musik.
So viel Musik kommt ja gar nicht raus. Ne?
Da brauchst du dann auch einen entsprechenden Output. Ne?
Ja. So. Sonst noch irgendwas zum Magazin zu sagen? Nö, mir fällt da jetzt irgendwie auch nichts mehr ein.
Also man kann nur noch sagen, Ruhe in Frieden Easy Adler, Ruhe in Frieden Zillow. Alles hatte seine Zeit.
Ist richtig.
Aber ich fand es schön, mal wieder in diesen Erinnerungen zu schwelgen. Oder was heißt zu schwelgen? Einfach mal wieder auf diese Zeit, an dieses Heft, auch an diese Bedeutung, wie wir es hatten, damals zurückzuerinnern.
Eine kleine Anekdote vielleicht noch, weil mein Bruder, der ist ja 5 Jahre jünger als ich. Das heißt, er war 1990, war der gerade mal 15. Aber weil er halt so durch mich und meine Freunde so auch ein bisschen auf diese Szene dann halt aufmerksam geworden ist und natürlich auch das Zimmer mit Sisters of Mercy Postern zutapeziert hatte und natürlich auch sich schwarz angezogen hatte, hatte der dann tatsächlich so richtig so kleine Mädchen so als Verehrerin und die haben mir dann auch so Briefe geschrieben, genauso in diesem Zillow-Style. Und mein Bruder und ich haben uns einfach mal abends da 3 Bier dann hingesetzt und haben da ja was zurückgeschrieben und genauso in diesem Dunkler Prinz sucht Vampirprinzessin-Style. Wir hatten uns kaputt gelacht. Wurde auch abgeschickt, das Ding. Kam nur nichts mehr zurück dann. Und ich hatte gehofft, er hätte das Ding noch irgendwo. Er hat es auch noch irgendwo rumfliegen, aber er hat es jetzt auf die Kürze nicht gefunden. Aber so, ne, man hat das nicht mehr ernst genommen dann. Ja, und ich meine, für viele war es wahrscheinlich wirklich ernst. Und viele haben dann so in dieser düster Romantik auch geschwelgt. Expressionismus hast du vorhin gesagt. Ne? Ich habe damals ja auch unheimlich gerne expressionistische Gedichte gelesen von Drakel und sowas, weil das ja auch alle so dieser Herzschmerzkram ist. Aber irgendwann merkst du dann halt so, alter Vater, das ist mir jetzt noch zu viel.
Und der Kleinanzeigenteil, der wuchs ja, ne? Der wurde ja über die Jahre, der Anteil der Seiten wurde ja immer größer und größer. Und was ich noch sagen wollte, auch wir waren damals ja 30 Jahre jünger als jetzt. Man selber hatte ja auch noch einen anderen Blick. Deswegen, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich dann irgendwann das Zillow zu unkritisch fand, beziehungsweise, dass sie mich damit nicht mehr so richtig abgeholt haben, es hängt natürlich nicht nur davon ab, was aus dem Zillow geworden ist, sondern das hängt auch davon ab, was aus mir geworden ist, weil ich habe mich ja auch weiterentwickelt in der Zeit. Also ja, klar. Das beruht natürlich immer auf beiden Seiten.
Ja, Logo.
Ja, also dann haben wir sie hier einmal durchgeblättert.
Ja, ich finde es auch jetzt schön, mal wieder so ein Ding irgendwie gesehen zu haben. Hab mir auch mal wieder die Cover im Netz angeguckt, weil sonst viel mehr kriegt man ja davon nicht. Viele, die uns zuhören, werden jetzt vielleicht auch so ein bisschen in seligen Erinnerungen an die 90er schwelgen.
Genau,
weil es gehört damals einfach dazu.
Genau, wer weiß, wie viele Zillow-Leser es hier unter unseren Hörern gibt.
Die gehen jetzt alle in den Keller und buddeln die alten Zillow-Sampler aus.
Ja, Leute, wenn ihr noch irgendwo welche habt bei euch im Keller, in Schränken oder auf den Dachböden oder so, Fotos machen, uns schicken.
Ja, gerne.
Also gerne.
Mein Ding ist es nicht, aber guck's mir trotzdem gerne an.
Ja. Jo, gut. Sind wir durch?
Ja, ich wüsste jetzt
nicht, was sagen wir können ja mal ganz oldschool im Sinne von Printmagazin sagen, ihr könnt uns auch Leserbriefe schreiben.
Gerne doch.
Genau, wenn ihr das machen wollt, schickt uns bitte kurz erst digital eine Nachricht, dann rücken wir eine Adresse raus, an die dürft ihr uns dann auch einen
Leserbrief schreiben. Ich hätte es auch schon gerne im Zillow Kleinanzeigen.
Und der wird dann beim nächsten Mal vorgelesen.
Ja.
So, jetzt genug gelabert. Ich habe auch Bier ausgetrunken.
Ja, das habe ich auch, war gut. Nochmal besten Dank dafür.
Sascha, vielen Dank nochmal für dein Lindner
Spezial
und auch für den Tipp mit der Zillow.
Ja,
hat uns großen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden
Fall. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da trinken wir das andere Bier, was der Sascha uns geschickt hat aus Hannover. Und bis dahin können wir nur sagen,
bleibt uns gewogen, finde ich, klingt immer gut.
Ja, bleibt uns gewogen, es klingt edel. Ja, genau. Haltet uns die Treue.
Schickt uns Bier.
Ihr sollt keinen anderen Podcast haben neben uns.
Ja, wir sind das Zillow der 220er.
Also dann, wir driften hier so ein bisschen ab. Also macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören, Brustbank und bis zum nächsten Mal.
Ja, in diesem Sinne.